Bei diesem Podcast handelt es sich um eine Verdachtsberichterstattung. Zum Schutz der Betroffenen wurden die Namen der interviewten Personen abgeändert und einige Stimmen wurden verfremdet. Im Folgenden sprechen wir über Themen wie Drogen, Waffen, Machtmissbrauch, sexuelle und psychische Gewalt sowie Suizid. Wenn diese Themen für dich ein Trigger sind, hör dir diesen Podcast bitte nicht alleine an. Wenn du von diesen Themen betroffen bist und Hilfe benötigst, findest du in den Shownotes Informationen zu möglichen Anlaufstellen.
Ich weiß, dass dieser Typ brandgefährlich ist.
Steve hat uns Minderjährige in Gefahr gebracht.
Wie so eine Sekte?
Also ich würde schon behaupten, dass Steve den Verein missbraucht hat, um sich an Jüngere ranzumachen.
Die Akte Liebe, wen du willst.
Er hat keine Fehler, er macht keine Fehler.
Steve hat absolut eine andere Wahrheit als die richtige Wahrheit.
Wenn du das machst, ich bring dich um.
Dies ist die fünfte und letzte Folge unseres fünfteiligen Podcastes über den Verein Liebe, wen du willst. Solltet ihr die ersten Folgen noch nicht gehört haben, dann fangt doch gerne bei Folge 1 an.
In der letzten Folge haben wir mit Steves Ex-Partnern gesprochen und es ging um seine Vergangenheit sowie seinen privaten Umgang mit den Vereinsmitgliedern. In dieser Folge geht es um die Finanzen von Liebe, wen du willst, um Gewalt hinter den Kulissen und um die Vorstrafen von Vereinsgründer Steve Hildebrand.
Neben den Informationen aus der letzten Folge haben wir auch erfahren, dass Steve laut den Aussagen von Alex und Tim dazu tendiert haben soll, die Personen aus ihrem Umfeld zu isolieren und in eine Art der Abhängigkeit zu bringen. Darüber hinaus hört man eine sehr große Gewaltbereitschaft heraus und dass Steve augenscheinlich überhaupt nicht mit Geld umgehen kann. Er soll sogar seine Ex-Partner bestohlen haben. Beim Thema Finanzen sind wir beim letzten Mal in unserem Interview mit Tim stehen geblieben und es ergaben sich weitere Informationen. Cem hat uns erzählt, dass er vermutet, dass von dem Liebe-wen-du-willst-Geld ein Auto sowie auch Möbel bezahlt worden sein sollen. Auch in anderen Interviews haben wir einiges erfahren zum Thema Spenden für den Verein und was damit letztendlich scheinbar finanziert wurde.
Johnson & Johnson hat dem Verein 10.000 Euro gespendet und dann hatten wir nach dieser Spende ein Teamtreffen, wo wir in einer Bar waren, was auch sonst, getrunken haben. Als ich Steve dann fragte, wie wir das denn jetzt machen wollen mit der Bezahlung, weil eigentlich hat er gesagt, es ist vorgesehen, dass jeder 20 Euro vertrinken darf und das wird dann von dem Spendengeld von Johnson & Johnson bezahlt und dann besprechen wir ein paar teaminterne Dinge. Dachte ich, okay, das wäre in Ordnung, weil das meines Wissens, ich kenne mich mit Vereinsrecht nicht aus, aber okay ist, wenn man auch mal wie ein Geschäftsessen zum Beispiel macht. Allerdings hat es dann Rechnungen, ich meine, in Höhe von 500 Euro gegeben. Und da habe ich gefragt, Steve, wie passiert das jetzt mit der Bezahlung? Teilen wir das jetzt auf? Es hat sich niemand aufgeschrieben, was er wie bestellt hat. Am Anfang hat er gesagt, wir sollen uns aufschreiben. Und irgendwann hat er gesagt, egal, bestellt jetzt einfach weiter, ist völlig egal. Dann habe ich ihn gefragt, wie machen wir das? Und dann hat er gesagt, ja, wir haben noch 10.000 Euro von Johnson & Johnson. Warum sollen wir unser Geld benutzen? Und naja, nach einer 10-minütigen Trinkpause hat er gesagt, so Leute, wir machen jetzt weiter. Und dann haben wir nochmal für 300 Euro praktisch vertrunken.
Von den Johnson & Johnson Spenden soll also Alkohol für Minderjährige gekauft worden sein. Und nach den Erzählungen ehemaliger Mitglieder soll er scheinbar private Schulden sowie ein Auto von dem Geld gekauft haben.
Juni, da hatte Steve nämlich irgendwie, wirkte zumindest so ein bisschen Geldprobleme, weil das ging um Zugfahrkarten, wo er dann gefragt hat, ob wir das kurz auslegen können. Er hat noch kein Gehalt bekommen, bla bla bla. Und ich habe dann 200 Euro ihm geliehen und ein anderes Teammitglied hat ihm auch noch 350 Euro geliehen. Und dann kam die Spende von Johnson & Johnson am 23.07.21 in Höhe von 10.000 Euro. Und ein paar Tage später konnte er mir 200 Euro zurückzahlen, dem anderen die 350 und konnte sich auf einmal ein PKW kaufen zwischen 6.000 und 7.000 Euro. Und da ist es ist natürlich schwierig, ich kann es nicht beweisen, ich kriege keine Einsicht in sowas, aber es ist auf jeden Fall auffällig, dass jemand, der Geldprobleme hatte und auf einmal der Verein Geld kriegt, dieser sich ein Auto kaufen kann und Schulden zurückzahlen kann, so wie aus dem Nichts.
Also Spendenberechtigung fehlen bis heute noch bei Johnson & Johnson. Die E-Mails, die bekomme ich, wie gesagt, immer noch auf meinen Handys. Die habe ich auch schon gesichert. Die liegen halt immer noch nicht bei Johnson & Johnson vor.
Ob der Verein überhaupt Spenden erhalten durfte, bleibt auch noch offen.
Ich habe seitdem ich im Vorstand bin, mir direkt vorgenommen, einmal die ganze Datenbank durchzuarbeiten. Ich habe mir einmal alles angeguckt, weil ich wollte mal wissen, wie das alles so strukturiert ist, weil ich das vorher nicht kannte. Habe es mir angeschaut und habe halt gesehen, dass da halt sehr viele Unterlagen waren. Allerdings waren die alle sehr, sehr alt. Und auch was Finanzen anging, habe ich nie irgendwie was gesehen mit neuen Einträgen oder überhaupt mit Einträgen. Und auch nach der Spende von Johnson & Johnson habe ich nirgendwo einen Eintrag davon gesehen. Womit er immer sehr viel geprahlt hat, ist mit der Kreditkarte, der Vereinskreditkarte. Die hat er mir mal vors Gesicht gehalten und hat gesagt, schau mal, hier sind über 10.000 Euro drauf. Und damit können wir eigentlich machen, was wir wollen. So gesehen hatten wir nie wirklich Einblicke auf die Finanzen. Wir hatten keinen Zugang aufs Konto. Wir konnten keine Kontoauszüge sehen. Also es gab keine Jahresabschlussberichte über finanzielle Situation des Vereins.
Steve soll mit den Spendengeldern Alkohol für Minderjährige gekauft haben und sich aber auch vermeintlich private Dinge gekauft haben, wie zum Beispiel ein Auto. Auch prahlte er mit der Vereinskreditkarte, um den jungen Menschen zu imponieren. Somit zeichnet sich ein Bild ab, welches zeigt, dass er nicht mit finanzieller Verantwortung umgehen konnte. Nicht nur das ist der Punkt, sondern es gab noch weitere Themen.
Denn auch in Steves Beziehungsleben soll sich privates und Vereinsleben immer wieder vermischt haben. Dabei soll es in der Beziehung mit Tim immer wieder zu Gewaltausbrüchen sowie übergriffigem und kontrollierendem Verhalten gekommen sein. Schließlich soll Steve entgegen Tims Willen entschieden haben, in eine Dreiecksbeziehung mit einem weiteren Jugendlichen einzutreten. Dieser Dritte war zu diesem Zeitpunkt noch minderjährig und Steve Mitte 30. Für Tim lief es damit auf eine Trennung hinaus. Als Tim deshalb seine Sachen aus der Wohnung holen wollte, um sie zu seinen Eltern in die darüberliegende zu bringen, ist die Situation dann wohl völlig aus dem Ruder gelaufen.
Dann habe ich halt die Badezimmertür zugemacht, weil Steve die ganze Zeit im Türrahmen stand und mich provoziert hat. Und Steve hat die halt dann aufgetreten. Dann wollte ich eigentlich an ihm vorbeigehen, der hat mir halt die ganze Zeit den Weg versperrt. Und dann habe ich ihn halt mal zur Seite geschubst, was Steve schon als Körperverletzung damals empfunden hat. Deswegen hatte ich damals auch diese Anzeige wegen Körperverletzung. Für mich war es eigentlich Notwehr. Nachdem ich aus dem Bad halt wollte, habe ich ihn dementsprechend weggeschubst, wo Steve schon gesagt hat, das sieht man auch im Video, greift mich noch einmal an. Gut, ich habe in der Situation tatsächlich nicht deeskaliert gewirkt. Das war eher mehr das Adrenalin, weil ich wusste mir selber nicht mal wirklich zu helfen, was ich jetzt mache. Und ich wollte dann rausgehen. Steve hat mir ja trotzdem nochmal den Weg versperrt und wollte auch meine Eltern, die im ersten Stock wohnen, mit in die ganze Sache reinziehen, wenn man es ganz genau nimmt. Bevor ich hoch bin, beziehungsweise Steve hinterhergelaufen bin dann nochmal, hat er mich an die Wand gedrückt und gewürgt. Als nächstes hat sich die Situation im Treppenhaus zugespitzt, wo Steve dann oben geklingelt hatte und von meinen Eltern gefordert hat, dass die Polizei rufen sollen wegen mir, weil ich ja gewalttätig war angeblich. Ich bin dann runtergelaufen, die Treppen, und Steve ist mir dann irgendwann nachgelaufen, wo es dann nochmal kurz eine Handgreiflichkeit gab, wo er versucht hat, mich auch, also so habe ich es wahrgenommen, erst mit der Faust ausholen wollte und mich dann die Treppen aber runtergestoßen hat. Mein Stiefvater hat gesehen, wie ich die Treppen runtergeflogen bin.
Wir haben das besagte Video vorliegen und wir haben uns natürlich auch das Video angeschaut. Es ist zu sehen, wie Steve immer wieder auf Tim losgeht und ihn am Hals im Würgegriff packt. Tim löst sich aus diesem Griff und versucht, zu seinen Eltern in die Wohnung darüber zu flüchten. Steve bittet Tims Eltern, die Polizei zu rufen und behauptet, dass Tim ihn immer wieder angreift. Aus diesem Video ist es aber genau andersrum zu erkennen. Abschließend schubst Steve Tim nach einem weiteren Würgegriff die Treppe runter. Es ist im Ganzen ein eher unübersichtliches Video und von mir ist es nur eine Einordnung, wie ich das Ganze jetzt gesehen habe.
Greif mich noch einmal an. Ich schlag mich in die Nase.
Okay, mach.
Nö, mach nicht.
Mach
einfach. Schlag mich.
Du bist krank. Du bist krank. Bastard.
Smolderin.
Ich hol Martin jetzt runter. Wir haben einen Feuerabend auf Video. Du bist krank.
Hey, piss dich. Okay.
Bitte, kannst du die Polizei holen? Er greift mich die ganze Zeit an. Und wir haben den Arzt gesehen. Wir haben, ich habe sie alle geschossen. Er hat sich mit Film genommen und ins Gesicht geschossen.
Ja, alle Herzen.
Wir haben alle auf Video.
Warte mal kurz, zwei Fotos.
Komm, hol uns. Der ist nicht ganz dicht. Wir haben alles auf Video. Ja. Du krass, bin ich. Genau. Das ist der letzte Fall von der Treppe. Das war ein Idiot. Er ist gerade auf mich zugegangen. Hast du es auf Film? Danke. Wir haben alles auf Video. Alles auf Video.
Du hast mich nicht
geschubst. Ich hab dich gar nicht geschubst, du hast mich angegriffen. Wir haben alles aufgenommen. Ich hasse ihn. Und seine Mom denkt, oh, der ist ja besonders. Nein, das kommt.
Gefilmt wurde das Ganze von dem Jugendlichen, der da schon Teil dieses Beziehungsgeflechts war. Der ist inzwischen mit Steve verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder und betreiben einen gemeinsamen Social-Media-Account mit mehreren Zehntausenden Followern, auf denen sie ihre Beziehung teilen. Das war übrigens vorher der Account von Liebe, wen du willst, den die beiden dann einfach umbenannt haben. In unserer Recherche sind wir aber noch weiter in Steves Vergangenheit zurückgegangen. Und dabei sind wir auf die Anklageschrift einer Bezirksanwaltschaft in der Schweiz gestoßen, wo Steve früher gelebt hat. Zur Zeit der Anklageschrift war Steve 20 Jahre alt. Der Anklage zufolge wurden ihm Betrug, Urkundenfälschung, Vergehen gegen das Waffengesetz und versuchte Nötigung vorgeworfen. Und zu alledem liegt uns ein Gerichtsdokument vor, nachdem Steve für mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern verurteilt wurde.
Wir sollten hier dennoch einmal kurz einordnen, dass der Begriff Kinder in solchen Fällen in der Schweiz für Kinder und Jugendliche genutzt wird. Hier jetzt der entsprechende Auszug aus dem Urteil gegen Steve.
Erstens, der Angeklagte ist schuldig der mehrfachen sexuellen Handlung mit Kindern im Sinne von Artikel 187 Ziffer 1 Absatz 1 und teilweise in Verbindung mit Ziffer 4 des StGB, der Urkundenfälschung im Sinne von Artikel 251 Ziffer 1 StGB, des vollendeten Versuchs der Nötigung im Sinne von Artikel 181 StGB in Verbindung mit Artikel 22 Absatz 1 StGB, des Vergehens gegen das Waffengesetz im Sinne von Artikel 33 Absatz 1 Litera A des Waffengesetzes in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 1 Litera D des Waffengesetzes in Verbindung mit Artikel 5 Absatz 1 Litera C des Waffengesetzes. Zweitens. Der Angeklagte ist nicht schuldig und wird freigesprochen der versuchten sexuellen Handlung mit Kindern im Sinne von Artikel 187 Ziffer 1 Absatz 1 StGB in Verbindung mit Artikel 21 StGB, der sexuellen Handlung mit Kindern im Sinne von Artikel 187 Ziffer 1 Absatz 1 StGB, des Betrugs im Sinne von Artikel 146 Ziffer 1 StGB. Drittens. Der Angeklagte wird bestraft mit 18 Monaten Gefängnis als Zusatzstrafe zum Urteil des Bezirksstrafgerichts La Côte, wovon 345 Tage durch Polizeihaft, Untersuchungshaft und vorzeitigem Strafantritt bis und mit heute entstanden sind.
An dieser Stelle müssen wir wahrscheinlich mal übersetzen, was das überhaupt bedeutet. Bei den mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern geht es darum, dass ein Angeklagter sich mehrfach sexuell an Kindern unter 16 Jahren vergangen haben soll. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Kinder zugestimmt haben. Das Gesetz schützt Minderjährige grundsätzlich vor sexuellen Handlungen durch Erwachsene. In einigen Fällen werden die Taten als besonders schwerwiegend eingestuft. Zum Beispiel, weil die Kinder dem Täter ausgeliefert sind, er eine besondere Vertrauensposition hat oder die Handlungen besonders demütigend sind oder häufig vorkommen. Bei der Urkundenfälschung geht es darum, dass der Angeklagte eine Urkunde, also ein offizielles Dokument oder einen Ausweis, entweder selbst gefälscht oder eine echte Urkunde verändert oder eine gefälschte Urkunde verwendet haben soll. Ziel sei es gewesen, sich selbst oder jemand anderem einen Vorteil zu verschaffen oder jemandem zu schaden. Von Nötigung sprechen wir, wenn eine Person eine andere durch Drohung oder psychischen Druck zu etwas zwingt, was sie nicht wollte, etwa zu einer Handlung oder dazu, etwas zu dulden oder zu lassen. Bei der versuchten Nötigung wurde die Tat aber nicht zu Ende geführt. Der Täter hat aber damit begonnen. Das nennt man einen vollendeten Versuch. Das bedeutet, dass er schon alle Schritte in Richtung der Straftat getan hat, aber zum Beispiel aufgehalten wurde oder die Tat abgebrochen wurde. Aber auch dieser Versuch ist strafbar. Bei Vergehen gegen das Waffengesetz geht es darum, dass nur bestimmte Personen unter bestimmten Voraussetzungen und nur mit einer expliziten Erlaubnis Waffen besitzen dürfen. Wer dagegen verstößt, der verstößt also gegen das Waffengesetz.
Im Zuge unserer Recherchen hat sich einer der Betroffenen aus dem Urteil bei uns gemeldet und uns seine Sicht der Dinge geschildert.
Ich war damals 13, 14 und ich kann auch nur teilweise rekonstruieren, wie wir uns kennengelernt haben, weil das bei mir ein riesiges großes Traumata hinterlassen hat, was ich auch mit Traumatherapie aufgearbeitet habe. Auf jeden Fall wurde dann irgendwann mein Freund und hat mich zu vieles gedrängt, da ich halt in einem Viertel aufgewachsen bin, dass er Leute mit tiefen Einkommen dabei sind, ich aus ausländischen Eltern kam, ich Angst hatte, geoutet zu werden, so hat dort viel Druck ausgeübt. Und es kam auch zu vielen Sachen, die ich eigentlich nicht machen wollte. Er hat sich dann auch immer so in den Umkreis irgendwie reingeschlichen, je nachdem auch in dein Umfeld und hat dort geübt und ist bei mir einen großen Druck. Weil, wie ich oute, ich sag's denen, du bist irgendwie 14 in der Volksschule, hast selber irgendwie noch damit zu kämpfen. Genau, als ich mich dann trennen wollte, wurde dann großen psychischen Druck auf mich ausgeübt, so dass es irgendwie noch irgendwie ein, zwei Jahre so vor sich hinging, bis ich dann irgendwann mal gelangweilt war von mir und mich dann gehen ließ. Genau, und dann irgendwann mal kam die Polizei auf mich zu und hat den Fall aufgerollt. Weil er ja gesagt hat, er wurde nicht verurteilt, stimmt so nicht, wurde verurteilt dafür. Auf 3 Jahre, er kam dann wegen guter Bewährung nach einem Jahr auch raus, wie auch immer. Und dass er ja nicht einfach so ein guter Mensch war, weil zusätzlich wurde auch für illegalen Waffenhaltung und etc. ja auch noch verurteilt. Also diesen, ich war einfach dumm und habe mal was mit einem 14-Jährigen gehabt, stimmt ja so auch nicht ganz. Das dann mal so in einem Statement so rausgehauen hat. Ich bin zufällig über TikTok da aufmerksam geworden und das Gesicht kam mir dann bekannt vor und dann habe ich irgendwie bemerkt, dass da gewissen Parallelen gibt, die sehr junge Menschen, meistens vulnerable Menschen, also in der Schweiz waren es alle Ausländer mit Migrationshintergrund. Ich glaube, der Punkt ist, es muss eine gewisse Vulnerabilität da sein.
Auch hier hört man wieder, was Steve scheinbar für eine Macht auf die Jugendlichen haben kann. Und das anscheinend schon im jungen Alter.
Als dann durch unsere ersten Videos der Verein Liebe, wen du willst und vor allem sein Gründer Steve Hildebrand in der Öffentlichkeit standen, wunderten sich also viele aus Steves Vergangenheit, wie es sein konnte, dass ausgerechnet jemand, der für diese Dinge verurteilt wurde, einen Verein für Jugendliche leiten konnte. Und auch ehemalige Vereinsmitglieder traten zu diesem Zeitpunkt an die Öffentlichkeit und forderten die Auflösung des Vereins.
Dieser Verein sollte aufgelöst werden, weil ich denke, dass es einfach nur noch Gefahr ist mittlerweile für andere Jugendliche, die sich daran wenden, weil keine psychologische Hilfe beisteht.
Aber ich weiß, dass dieser Typ brandgefährlich ist.
Mit diesen Umständen würde ich den Verein komplett auflösen, weil die Leitung nicht fähig ist, den Verein zu führen.
Im Prinzip wäre es das Beste, wenn der Verein aufgelöst wird durch irgendwelche rechtlichen Schritte.
Also zum Ende hin kann ich nur sagen, dass ich hoffe, dass die Machenschaften von Steve aufgedeckt werden.
Zum Zeitpunkt unserer ursprünglichen Aufnahmen hatte der Verein seine öffentliche Tätigkeit eingestellt. Laut dem Instagram-Profil war das zum 3.12.2023 der Fall. Zu diesem Zeitpunkt war aber Liebe, wen du willst e.V. immer noch beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg als aktiv registriert. Zum Abschluss gibt es nun aber noch ein aktuelles Update. Seit Ende Juli tritt Steve Hildebrand gemeinsam mit seinem Partner wieder als Gesicht von Liebe, wen du willst in Erscheinung. Mit einem Video in den sozialen Medien sucht er für den Verein jetzt wieder nach Mitgliedern. Die Kriterien: mindestens 16 Jahre alt und aktiv auf Social Media. Es ist nicht erkennbar, dass sich an der Umgangsweise mit mentaler Gesundheit, den Qualifikationen der Beteiligten oder der mangelnden finanziellen Transparenz irgendetwas geändert hätte.
Somit sind unsere Recherchen und die Arbeit zu diesem Thema abgeschlossen. An dieser Stelle möchte ich mich bei unserem ganzen Team, bei allen InterviewpartnerInnen und natürlich bei euch HörerInnen bedanken. Solltet auch ihr mal ähnliche Strukturen mitbekommen oder selbst Erfahrungen solcher Art gemacht haben, wendet euch an die zuständigen Behörden und sucht euch Hilfe. Vielen Dank fürs Zuhören.
Die Akte Liebe, wen du willst. Ein Podcast von Frau Löwenherz und Lars Töns Feuerborn. Produziert von PTO Media. Chefredaktion Leonie Pla. Redaktion Lars Töns Feuerborn, Mirko Plengemeier, Kevin Krämer, Johanna Odenthal und Nathalie Henze. Dramaturgie und Schnitt Johanna Odenthal und Marie Buschhausen. Sprecherin Marie Buschhausen. Konzept und Design Luke Holmer.